ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und als ich heute mit meiner Tochter gefrühstückt habe, bevor sie zur Schule musste, da war es schon schön hell. Da dürfte die Razzia aber schon in vollem Gange gewesen sein. Die richtete sich gegen Hamburger Polizisten, die sollen sich in Chatnachrichten rassistisch geäußert haben. Womit die rechnen müssen, falls sich der Verdacht erhärtet, darum kümmern wir uns gleich als allererstes. Außerdem geht es nochmal um die Bürgerschaftswahl. Der Mann, der die Demo gegen Rechtsextremismus mit 180.000 Teilnehmern im vergangenen Jahr organisiert hat, Kasim Abadji von der SPD, der hat es nicht mehr ins Parlament geschafft. Warum? Auch das klären wir. Und zum Schluss habe ich noch besondere Studiogäste. Schülerinnen und ein Schüler vom Gymnasium Farmsen. Und die grüßen jetzt bitte mal die ganze Stadt.
Hallo Hamburg!
Heute ist Dienstag, der 4. März. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Von NDR 90,3.
Ganz früh heute Morgen, da kamen die Kollegen, um zu durchsuchen. Hamburger Polizisten, die gegen Polizisten und ehemalige Polizeibeamte ermitteln. Und zwar wegen rassistischer Chatnachrichten. Um diesem Verdacht nachzugehen, gab es die Razzia. Unser Polizeireporter Elias Bartel ist an dem Thema dran. Elias, was hat sich da heute früh abgespielt?
Ja, das stelle ich mir schon ziemlich unangenehm vor, wenn dann auf einmal die eigenen Kollegen vor der Tür stehen, beziehungsweise ehemaligen Kollegen. Insgesamt gab es 9 Durchsuchungen heute Morgen, also 9 Durchsuchungsbeschlüsse. Die Männer, die da gesucht wurden, wurden auch alle in den Wohnungen angetroffen. Und das sind Männer im Alter zwischen 44 und 61 Jahren, die bei der Schutzpolizei, also der ganz normale Streifenwagen, den man hier in Hamburg auf der Straße sieht, oder bei der Wasserschutzpolizei im Hafengebiet im Einsatz waren oder sind teilweise. Genau, und gegen die wird ermittelt. Und da wurde heute Morgen dann nach Handys, Laptops, Speicherkarten, Festplatten, alles, wo man so Daten drauf speichern kann, das wurde da gesucht und mitgenommen von den Kollegen.
Und was genau wird denen jetzt vorgeworfen? Wonach wird jetzt gesucht?
Ja, also die Männer sollen sich entweder in Einzelchats, also so wie man es kennt von WhatsApp, Telegram oder ähnlichen Messenger-Diensten, entweder da mit Kollegen direkt oder auch anderen Leuten rassistische, teilweise antisemitische oder auch Nationalsozialismus verherrlichende Bilder oder auch Texte haben die sich hin und her geschickt. Das Ganze hat wohl in Gruppen stattgefunden, aber auch in privaten Chats.
Wie ist man dieser Sache auf die Spur gekommen?
Ja, das lag an 2 anderen Verfahren. Also wirklich 2 Gerichtsverfahren oder 2 Ermittlungsverfahren, die komplett unabhängig voneinander gelaufen sind. Die richteten sich einerseits gegen einen Polizisten, der offenbar das mit den Waffengesetzen nicht so ganz genau genommen hat. Da wurde jedenfalls ermittelt. Das Verfahren wurde dann aber eingestellt, beziehungsweise er wurde nicht verurteilt. Und das andere waren Verfahren gegen einen Polizisten, der sich auch im Internet öffentlich schon so geäußert hat, wie auch in diesen Chatnachrichten offenbar. Da gab es sogar eine Verurteilung zu einer Geldstrafe und im Nachhinein haben die Kollegen dann wohl zehntausende Chatnachrichten sicherstellen können bzw. sichern können. Und da sind sie mit der Auswertung noch nicht mal fertig, sondern haben nur begonnen. Und das, was sie da schon lesen konnten, das hat gereicht, damit heute Morgen wirklich bei Polizisten Hausdurchsuchungen stattgefunden haben.
Okay, das Ganze hat also ausgehend von diesen beiden Verfahren auf einmal eine riesige Dimension bekommen. Womit müssen die Betroffenen denn jetzt rechnen, wenn sich der Verdacht bestätigen sollte?
Ja, also für die aktiven Polizisten, die sich noch im Dienst befinden, gilt, denen wurden ihre Dienstwaffen abgenommen, denen wurden ihre Dienstausweise abgenommen und sie dürfen bis auf Weiteres keine Polizeigebäude betreten, außer es gibt dafür wirklich einen triftigen Grund. Das wäre dann, wenn sie als Zeuge zum Beispiel vorgeladen werden von den Kollegen und sie die nochmal weiter befragen wollen.
Das ist für so Polizisten ja schon eine ziemlich harte Maßnahme. Wir kennen ja solche rechtsextremen Chatgruppen, in denen sich Polizeibeamte dann austauschen, in Anführungsstrichen, bisher ja auch schon aus anderen Bundesländern. Solche Fälle, will der Hamburger Polizeipräsident da jetzt auch Härte zeigen, damit das nicht öfter passiert?
Ja, also der Polizeipräsident Falk Schnabel, der hat sich dazu geäußert, der hat schon gesagt, jegliche Form von Diskriminierung, Gewaltverherrlichung oder auch Fremdenfeindlichkeit, die werden wir hier in der Polizei Hamburg nicht akzeptieren. Und ich finde, das Vorgehen gegen die eigenen Kollegen, dass da ermittelt wird, dass da auch durchsucht wird, das zeigt das ganz klar. Er nimmt diesen Fall ernst und geht da auch gegen vor.
Vielen Dank, Elias. Ja, so sehen 121 Sieger aus. 2 Tage nach der Hamburg-Wahl wissen wir jetzt, welche Kandidatinnen und Kandidaten es geschafft haben und ins Rathaus als Bürgerschaftsabgeordnete einziehen. Ja, bei 10 Stimmen in 2 Stimmzettelheften dauert es immer ein bisschen länger, bis das ausgewertet ist. Jetzt ist es aber soweit und Jenny Witt hat da den Überblick. Jenny, auch Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, der stand ja auf dem Stimmzettel. Wie hat er sich denn so als Kandidat geschlagen?
Ja, der hat sich tüchtig geschlagen mit 669.000 persönlichen Stimmen und ein paar zerquetschten über die Landesliste für die SPD. Das ist natürlich ein enormer Sieg für ihn persönlich. Und es spiegelt wieder, denke ich, dass eben diese 66% der Wählerschaft in Hamburg ja gesagt hatten in den Umfragen, dass sie mit Peter Tschentschers politischer Arbeit total zufrieden sind.
Tja, und seine Konkurrenten Katharina Fegebank von den Grünen und Dennis Thering von der CDU, wie haben die persönlich abgeschnitten?
Auch gut, aber sind nirgendwo in der Nähe von Peter Tschentscher. Also nur zum Vergleich, Dennis Thering ist tatsächlich auf Platz 2 in den Personenstimmen. Der hat in seinem Wahlkreis Alstertal-Walddörfer 91.000 Stimmen geholt. Auch eine super Leistung, ne? Aber immer noch ganze 580.000 hinter Peter Tschentscher. Und ich vermute mal, dass er sich nicht beklagt darüber. Also für die beiden Männer hat sich die Sichtbarkeit auf jeden Fall ausgezahlt. Das ist dann nicht ganz so ausgeprägt bei Katharina Fegebank, der Spitzenkandidatin von den Grünen. Ich meine, immer noch, ne? 45.000 Stimmen in ihrem Wahlkreis, das ist auch nicht schlecht, aber Dennis Thering und Peter Tschentscher sind da schon in so einer leicht anderen Liga. Peter Tschentscher vor allem.
Allerdings, es gibt ja auch einen, wo es echt erstaunlich ist, dass er eben nicht mehr dabei ist. Der Mann, der die riesige Demo gegen Rechtsextremismus Anfang vergangenen Jahres organisiert hat, Kasim Abadji von der SPD, Bürgerschaftsabgeordneter. Ja, warum in alles in der Welt ist der denn nicht mehr dabei?
Naja, die SPD selbst ist auch ziemlich überrascht über diese Wendung. Und solche Überraschungen gab es übrigens auch in anderen Parteien. Dazu komme ich gleich noch. Wie du sagst, ne, Abadji ist ja ein sehr, sehr prominenter Sozialdemokrat aus Altona. Einerseits wegen der Demos, andererseits auch, weil er Fraktionssprecher ist zu Themen wie Migration, Integration und Geflüchtete. Auf der Landesliste war er auf Platz 19, also nicht weit unten. Warum er jetzt nicht gewählt worden ist, das versucht die SPD gerade herauszufinden und vermutet, dass es sich um eine Kombination aus Faktoren handelt. Einerseits, klar, die SPD hat weniger Mandate, jetzt sind es 45, es waren 53, 8 weniger, das macht schon was aus und es wird insgesamt enger für die Kandidaten und Kandidatinnen. Aber andererseits können die Wählerinnen und Wähler halt auch für spezifische Personen ihre Kreuze machen. Und das wirbelt die Dinge ganz schön durcheinander, wenn man mit den Parteien so spricht. Also es sind einfach andere Kandidaten an Abadji vorbeigezogen, zum Beispiel Oktay Özdemir, das ist ein Polizist aus Altona, eins der neuen Gesichter in der Bürgerschaft. Und der hat zum Beispiel sehr gezielt Wahlkampf gemacht. Der hat seine Plakate vor den Wachen aufgehängt und das hat für ihn anscheinend wunderbar funktioniert. Oder anderswo Irene Appiah auf Platz 50 auf der Landesliste, weit, weit unten. Aber sie hat zum Beispiel Wahlkampf in den Kirchengemeinden in ihrer Nachbarschaft gemacht und auch da hat wunderbar viele Stimmen eingefahren und ist jetzt in der Bürgerschaft. Also diese persönlichen Kontakte und dieser Zielgruppenwahlkampf, der scheint sich wirklich auszuzahlen.
Möglicherweise hat das Kasim Abadji weniger betrieben, aber es zeigt sich ja auch, wie du sagst, es kommt hier in Hamburg eben auch mehr als zum Beispiel bei der Bundestagswahl. Wirklich kann es auf einzelne Stimmen ankommen und da hilft es auch, wenn man wirklich im Stadtteil unterwegs ist und gezielt Menschen anspricht, oder? Oder auch für Themen steht vielleicht?
Ja, das scheint so zu sein. Also genau, diese Kontakte, dieses persönliche Eingebundensein in seine Nachbarschaft, in seinem Bezirk, in seiner Community, das scheint wirklich was ausgemacht zu haben. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass wir sehr, sehr viele neue Gesichter in allen Fraktionen sehen werden in der Bürgerschaft. Also bei den Linken, die haben jetzt ja 15 Mandate statt 11, da kommt dann Hila Latifi dazu über die Landesliste oder auch Xenia Melnik in Harburg. Die haben allerdings auch Stefan Jersch verloren, ist ja auch ein sehr bekannter Linker, der Fachsprecher für Umwelt. Und in der AfD gibt es auch neue Gesichter, da ist zum Beispiel Antje Hebel aus Wandsbek dabei. Also es wird ein frischer Wind durch die Bürgerschaft wehen und es wird bestimmt nochmal lebendig, bis sich alle gut eingefunden haben. Und es könnten noch weitere Kandidaten nachrücken und Kandidatinnen, weil die Senatoren dann ja ihr Mandat quasi aufgeben einerseits, wenn sie Senatoren und Senatorinnen werden. Und andererseits die eine oder andere Kandidatin, Kandidat könnte noch in den Bundestag gehen. Dann wird ja auch nochmal wieder einsitzfrei.
Vielen Dank. Breaking News heute beim HSV. Es geht um Marcel Janssen. Viele von euch kennen den vielleicht. Der war Fußballnationalspieler und hat ab 2008 auch viele Spiele für den HSV gemacht. Dann wurde er Funktionär. Seit 6 Jahren ist er Präsident des HSV. Doch jetzt will er nicht mehr. Im Sommer ist für ihn Schluss. Britta Kehrhahn aus unserer Sportredaktion ist da. Britta, was ist da passiert?
Ja, schwierig. Marcel Janssen ist bis jetzt nicht aus der Deckung gekommen, hat noch nichts gesagt. Aber ich denke, braucht man nicht allzu viel Fantasie, dass es zwei Gründe gibt. Zum einen, man muss sich das mal reinziehen, das ist ein ehrenamtlicher Job. Ich meine, der HSV e.V. hat über 100.000 Mitglieder. Das ist also gigantisch. Also das ist ein Job, der kostet viel Zeit und Energie. Janssen selbst hat mehrere eigene kleine Firmen. Um die muss er sich kümmern. Und 6 Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Ja, und dann habe ich auch, und nicht zu knapp, dieses Gefühl, dass Marcel Janssen an Rückhalt im Verein verloren hat und dass er bei der Mitgliederversammlung im Juni, dann nämlich wird der neue HSV-Präsident gewählt. Und wenn er nochmal angetreten wäre und kandidiert hätte, ich glaube, es wäre eng für ihn geworden.
Was ist denn die Kritik an Janssen?
Ja, ach, der ist ja ziemlich umtriebig, ne? Macht ganz, ganz viel. Er war nicht nur HSV-Präsident, aber auch Aufsichtsratschef der Fußball-AG. Das ist das mächtigste Gremium im Verein. Aber da hatte es zu seinen Zeiten so viel Unruhe gegeben, so viel Zoff. Also immer wieder. Wir können Lied davon singen. Janssen hatte mit ziemlich vielen Leuten Stress, vor allem mit Investor Klaus-Michael Kühne. Wir können uns gut daran erinnern. Kühne hatte ja Janssen dann auch geradezu vernichtet mit einem Statement. Ja, das Tischtuch ist zerschnitten und mit dem damaligen Sportchef Jonas Boll, da ging auch nicht viel. Auch da war irgendwas. Und vor gut 2 Jahren war dann im Aufsichtsrat Schluss für Janssen. Und seitdem, ja, ist es auch ruhiger geworden um ihn.
Wie kann es jetzt weitergehen beim HSV ohne Janssen?
Ja, er hat ja noch 2 Kollegen im Präsidium. Das ist Bernd Wehmeyer, der ehemalige Profi-Europapokalgewinner des HSV. Und dann ist da noch Michael Papenfuß, der ist jetzt Aufsichtsratschef. Die beiden sind noch da. Was heißt noch da? Und die werden wahrscheinlich auch weiter bleiben. Ich habe so ein bisschen rausgehört, vor allem bei Bernd Wehmeyer, dass die Lust durchaus noch da ist. Beide ja schon über 70. Oldie but Goldie, offenbar das Motto da. Und die wollen sich in dieser Woche zusammensetzen und beraten, wie es weitergehen kann.
Okay, das stürzt jetzt also den HSV nicht unbedingt in eine Krise, sondern ist ein ganz normaler Wechsel an der Spitze.
Nein, das stürzt ihn nicht in die Krise. Und ich denke mal, Marcel Janssen, der hat nämlich auch für die 3. Mannschaft des HSV hobbymäßig Fußball gespielt. Und ich denke, dass er da auch bleiben wird.
Okay, er bleibt dem HSV doch noch ein bisschen erhalten.
Bisschen schon, ja.
Vielen Dank, Britta. Und zum Schluss haben wir jetzt noch mal ganz besondere Studiogäste, nämlich Schülerinnen und ein Schüler vom Gymnasium Farmsen aus der 8. und 9. Klasse. Die haben teilgenommen beim NDR-Podcast-Wettbewerb Podclass und haben sich dafür mit dem Thema Glück auseinandergesetzt. Gerade eben haben sie hier beim NDR eine Podcast-Folge produziert. Und wie geht's euch? Seid ihr happy?
Also ich bin auf jeden Fall happy, hier zu sein. Und unser Podcast heißt ja auch hier Happy. Und ja, ich freue mich.
Super, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt diesen Podcast-Wettbewerb gewonnen für Hamburg. Seid die Hamburger Preisträgerinnen und Preisträger. Rosa sitzt mir schräg gegenüber, das kann ich sehen, dank des Namensschilds. Rosa, wie ist es denn zu diesem Podcast gekommen?
Wie wir überhaupt dazu gekommen sind, dass jetzt sich dieses Team zusammengesetzt ist, dass wir von Lehrern, wo wir Philosophieunterricht hatten, ausgewählt wurden als Begabtenförderung quasi.
Oh, und also ihr seid hier eine Runde von Begabten sozusagen. Aber was hat denn am meisten Spaß gemacht an der ganzen Geschichte?
Oh, ich glaube einfach erstmal natürlich, dass wir nicht in Unterricht gehen mussten und sonst einfach eine Gemeinschaft bilden und an was arbeiten, was dann am Ende wirklich was wird. Also dass wir mit einem Blatt angefangen haben, was wir ausgefüllt haben und jetzt hier sitzen und das wirklich aufnehmen und wirklich das uns anhören können und dass das auch andere sich anhören können, das ist einfach das Schönste. Einfach dieses, es ist wirklich was geworden, was Handfestes und nicht einfach nur eine Idee.
Und wie sich das angehört hat, was ihr da eingereicht habt, da können wir auch einen kleinen Höreindruck kriegen. Das können wir mal einspielen.
Bist du glücklich?
Ja.
Ja.
Na klar.
Aber bist du wirklich glücklich?
Ja, Rosa, und jetzt habt ihr euren ersten eigenen professionell produzierten Podcast im Kasten. Und der hört sich doch noch ein bisschen anders an als das, was wir gerade gehört haben. Anna, was war euch denn beim Thema Glück besonders wichtig? Was hat euch beschäftigt?
Sich darüber auszutauschen, was denken andere Leute, wie kann man das überhaupt definieren? Ja, das Thema Glück ist so vielfältig, weil es für jeden so unterschiedlich sein kann. Und wir haben auf jeden Fall sehr schöne und sehr wichtige Sachen auch dazu in unserem Podcast gesagt.
Es gibt ja auch einen Glücksatlas und demzufolge ist Hamburg das glücklichste Bundesland. Also hier leben die glücklichsten Deutschen. Ist Farmsen denn der glücklichste Stadtteil?
Also ich würde nicht direkt Farmsen sagen, aber definitiv gibt es wunderschöne Orte Ich war schon in so vielen schönen Bibliotheken, an der Alster da lang spazieren. Das ist wunderschön in Eppendorf, gibt es wunderschöne Ecken. Also ich würde jetzt nicht direkt Farmsen als die schönste Ecke benennen, aber Hamburg ist wunderschön.
Und Jasmin und Otto sind noch da. Abschlussfrage an euch beide. Hamburg ist zwar das glücklichste Bundesland, aber hier gibt es ja auch Probleme. Was liegt euch am Herzen? Was sollte man in Hamburg mal voranbringen? Welche Themen sind euch wichtig?
Vielleicht vor allem jetzt Farmsen, bessere Belichtung an den Straßen und bessere Fußgängerwege, weil ganz viele sind schon sehr abgenutzt.
Otto, was beschäftigt dich so?
Ich würde sagen, ein großer Kritikpunkt ist das Schulsystem. Das ist aber halt ein landesweites Problem, dass was dann unterrichtet wird, man nicht immer wirklich in seinem zukünftigen Leben anwenden kann. Außerdem noch ein wenig die Aufarbeitung von Corona im Schulsystem, wo man dann noch nicht ganz so viel von mitbekommen hat.
Wow, das sind ja auf jeden Fall auch schon sehr viele konstruktive Ansätze, würde ich mal sagen, um so ein bisschen den Glückspegel in Hamburg nach oben zu bringen, hoffentlich in Zukunft. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Noch ganz viel Spaß und Erfolg mit eurem Here Happy Podcast. Also macht's gut.
Tschüss.
Eine schönere Verabschiedung gibt's doch eigentlich gar nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Feierabend. Abonniert diesen Podcast gerne oder lasst uns ein paar Sterne oder eine Rezension da. Das hilft, dass auch andere diesen Podcast finden. Und falls ihr euch für den Podcast-Wettbewerb interessiert, von dem gerade die Rede war, dazu packe ich euch nochmal einen Link in die Shownotes. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder bei einer frischen Folge Hamburg heute. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.